Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Sonderfolge. Heute der zweite Teil der Sonderfolgen-Serie zum Thema Hausautomation. Heute geht es in den Bereich Lowcast und da habe ich mir einen Gast geholt. Einigen unserer Hörer sicherlich bekannt vom Reidinger Podcast, der Görg.
Grüß dich Martin, hallo Zuhörer.
Guten Tag.
Guten Tag.
Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du für die Hörer, die dich nicht kennen?
Ja, du hattest das Wichtigste aus meinem Leben schon erwähnt. Nein, Quatsch. Der Reidinger.de Podcast, da bin ich seit der dritten Folge, glaube ich, dabei. Auf Twitter kennt man mich unter dem Namen Görgster. Und ja, was gibt's sonst noch von mir zu erzählen? Ich bin Mehrhundehalter, kenne also dieses Draußen, was manchen Nerds und Geeks vielleicht nicht so bekannt ist. Bin gerne mit den Tieren unterwegs und sitze also nicht nur vor dem PC.
Also du meinst das außerhalb des Kellers, kennst du?
Korrekt.
Krasser Typ.
Mit Licht und so und ich zerfalle auch nicht zu Staub, wenn mich Sonnenstrahlen treffen.
Ha, das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten.
Ja, und du bist ein bisschen computertechnisch bewandert.
Das ist korrekt, ja. Ich habe vor, ich glaube, 10, 15 Jahren angefangen, mich mit Linux zu beschäftigen. Das ist auch mittlerweile mein Beruf geworden. Und ja, um Teile daraus wird es heute in der Sendung, glaube ich, auch gehen.
Genau, wir hatten in der letzten, sprich in der ersten Sonderfolge zu dem Thema Hausautomation den Rico zu Gast und er hat ein bisschen erzählt, wie er in das Ganze eingestiegen ist und was er alles so für Gerätschaften gekauft hat und wieder verkauft oder auf den Müll geschmissen hat. Das Gleiche haben wir mit mir durchgemacht, was ich da so alles durchleben durfte, welche Schmerzen und so weiter. Und heute gehen wir in einen ganz anderen Ansatz von den, sagen wir mal, vom Portemonnaie eher intensiveren Gadgets in den, eben, wie ich einleitend gesagt habe, in den Low-Cost-Bereich. Du hast das Ganze ja ziemlich anders angegangen. Oder beginnen wir ein bisschen anders. Wie ist bei dir überhaupt der Wunsch zu einer eigenen Hausautomation entstanden?
Das war eigentlich eine ganz triviale Sache. Ich habe mir was überlegt, wie ich es schaffen könnte, dass die Hunde, wenn ich noch nicht zu Hause bin, nicht im Dunkeln sitzen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann hol dir halt so eine blöde Steckdose mit Zeitschaltuhr. Aber das war irgendwie nicht schön genug. Und habe mir dann überlegt, es muss ja irgendwie möglich sein, über einen PC auch eine Steckdose steuern zu können. Ich habe mich dann mit einzelnen Hardwaren beschäftigt, beziehungsweise mit Produkten beschäftigt, bin dann letztendlich bei dem, ich glaube, günstigsten gelandet, also X10 nennt sich das ganze Protokoll, habe mir da ein paar Steckdosen gekauft, die an den Rechner angeschlossen und dann so ein bisschen programmiert, in Anführungsstrichen, ich nenne es gerne geskriptet und habe so angefangen, mir die Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangsdaten per WGET von der Internetseite zu holen und damit dann die erste Steckdose zu schalten.
Also weil es halt ein richtiger Geek, richtiger Nerd macht, hast dir selber was zusammengebastelt.
Das ist korrekt, ja.
Was, du hast ein bisschen gesagt, eben der Einstieg, wie das Ganze funktioniert hat. Was hast du da als auf dem Computer genutzt? Was hast du als Schnittstelle genommen? Kannst du da ein bisschen
Was ich anfangs genommen habe, läuft immer noch. Das Protokoll nennt sich X10. Das Produkt, was ich da habe, was steht da drauf? Marmitech. Ich habe, glaube ich, auch eine Seite verlinkt, intellihome.be, wo man diese Produkte ordern kann. Was ist das Ganze? Es ist eine USB-Schnittstelle mit ein bisschen Intelligenz drin. Die wird in die erste Steckdose eingestöpselt. Ich habe das Ganze unter Linux realisiert. Ich glaube, es gibt auch ein Stück Mac-Software. Also es läuft so ab, sobald man dieses Teil einstöpselt, dann bekommt man ein neues Device unter /dev und dann das Ganze dann TTY USB 1, glaube ich, ist das. Und dann kann man anfangen, sich Software zu suchen, die das Ganze steuert. Angefangen habe ich, das ist auch schon Ewigkeiten her, bestimmt 8 Jahre, mit einer Software, die nennt sich Mr. House. Ist in Perl geschrieben, also rein Kommandozeilen basiert, auch steuerbar. Und bin mittlerweile bei FHEM gelandet, aber da reden wir, glaube ich, gleich auch nochmal drüber. Also das ist alles nichts Grafisches. Ich habe das Ganze auch auf einem mittlerweile Raspberry Pi laufen, ohne GUI und so weiter, rein Kommandozeilen basiert.
Gut. Du hast gesagt, du hast das Ganze auf Linux. Gibt es ein spezielles Linux, was du verwendest, oder ist das vom Prinzip her?
Also das ist eigentlich egal. Ich habe es laufen gehabt unter einem Debian auf ARM-Architektur. Mittlerweile habe ich, glaube ich, ein Ubuntu drauf. Nee, lass mich nicht lügen. Es ist ein Raspbian, nennt sich das Ganze. Also ein auf Debian aufsetzendes Betriebssystem, speziell. Genau, für den Raspberry Pi.
Das was speziell angepasst ist.
Korrekt, ja.
Nutzt du denn Raspberry Pi nur für diese Funktion, sprich für die Hausautomation oder noch für andere?
Die macht noch zwei, drei andere Sachen. Die macht meinen OpenVPN-Server, dass ich also von außen auch die Lampen steuern kann, wenn ich möchte. Und ich glaube, da ist noch ein DNS-Server drauf. Ach, ich habe so viele Sachen. Ich kann es dir gar nicht sagen, was da alles drauf ist. Aber es ist nicht ausschließlich dafür benutzt, richtig.
Gut, also kommt er gut mit der Last klar?
Und da kommt er super mit.
Logischerweise. Ja, das ist ja nicht wirklich viel, was da
richtig, genau.
abläuft.
Also da ist er noch lange nicht ausgelastet. Ja, zu der Hardware. Angefangen habe ich mit was ganz, ganz Kleinem, einer sogenannten NSLU. Da lief dann auch ein angepasstes Debian drauf und es waren ganze 32 Megabyte RAM, die seinerzeit zur Verfügung waren und ich glaube 133 Megahertz. Das Ganze war ursprünglich dazu gedacht, um eine Festplatte ins LAN zu bringen, über 100 Mbit angesteuert.
Und so ein kleines NAS quasi?
Richtig, genau, aber ganz klein, ganz langsam, überhaupt kein Stromverbrauch, wie das so vor 6-8 Jahren eben war. Und habe dann aber doch gemerkt, dass 32 MB, da wartet man auf irgendwelche Befehle dann doch ein bisschen länger. Bin dann übergegangen zu einer auch gehackten Version von einer Free Agent Dockstar. Ich weiß nicht, ob dir ja das Produkt noch was sagt.
Ich habe das in der Vorbereitung das angeschaut und ich kannte es, es ist länger her, aber ich habe das irgendwo mal gesehen.
Ja.
Ich kann nicht mehr sagen, wo.
Aber auch schon wieder ein bisschen länger her, richtig. Da merkt man, wie alt wir geworden sind.
Ja, schlimm.
Also diese Free Agent Dockstar war eigentlich eine Dockingstation für eine Festplatte, auch mit LAN-Anschluss. Und auch ein findiger Hacker hat es auch geschafft, da ein Debian drauf zu portieren, was ich dann auch irgendwann gemacht habe und habe das bis vor, ich glaube, einem Jahr auch hier in Produktion gehabt.
Im Einsatz.
Richtig. Gut, bis dann der Pi rauskam und natürlich von den Spezifikationen her sehr, sehr viel besser war.
Um einiges interessanter wurde.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ja, wie gesagt, die beiden Produkte hatte ich dann mit der Software Mr. House am Laufen. Das ist auch in den Shownotes verlinkt.
Genau, und ganz wichtig, vielleicht dazu, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, all die ganzen Softwaren, die du einsetzt, die ganzen kleinen Gadgets und die Helferchen, die haben wir natürlich wie immer auf www.geektalk.ch verlinkt. Da könnt ihr das Ganze nachlesen und auch eben zu den ganzen Produkten gelangen, die du da im Einsatz hast.
Sehr schön. Was dazu vielleicht noch zu sagen ist, alles Open Source, alles, man kann in alles reinschauen, was vielleicht auch ein Vorteil sein kann.
Definitiv, wenn man die Fähigkeit besitzt, das Ganze auch zu verstehen.
Ich besitze die Fähigkeit auch nicht, aber es ist schön zu wissen, dass andere das machen und ansonsten schreien würden, wenn da irgendwas Böses drin mit passieren würde.
Wenn da irgendwer mitlesen oder horchen würde oder wo irgendwelche Daten irgendwo abgezweigt würden.
Richtig, ganz genau.
Genau. Was wir vielleicht auch noch dazu sagen möchten, du wirst, das Ganze ist ja sehr komplex, wie gesagt, begonnen hat es ja auf der Kommandozeile. Mittlerweile ist, soviel ich es rauslesen konnte, ein bisschen grafischer das Ganze, dein System. Und dazu wirst du natürlich alles erklären, aber nicht ganz tief in die Tiefen, in die Untiefen der Möglichkeiten gehen. Sollte das ein Hörer genauer interessieren, wie du eben gewisse Sachen löst, darf es ja sicherlich irgendwie über die Kommentare erfragen.
Gerne, natürlich, klar. Also das muss man auch dazu sagen, das ist mittlerweile hat das einen Komplexitätsgrad erreicht, wenn man das über Jahre macht, dass man das nicht in eine Sendung packen kann. Also wir werden das vorstellen, wie ich es gemacht habe oder was ich überhaupt mache, was ich benutze, anstreifen oder andeuten, wie es gemacht wird. Wenn ein Hörer dann genaueres erfahren möchte, kann er das gerne über die Kommentare tun.
Genau. Im schlimmsten Falle, wenn zu viele Anfragen zu einem Thema kommen, könnten wir auch, je nachdem, wie es dir passt, eine weitere Sendung dazu machen.
Wenn das gewünscht wird, sehr gerne, klar.
Dann würde ich sagen, mit dem Einstieg sind wir durch. Oder gibt es da noch was dazu zu sagen?
Eigentlich nicht, nein.
Eigentlich nicht. Dann kommen wir zu einem, wie wir in der ersten Folge herausgefunden haben, sehr zeitintensiven Punkt. Da bin ich gespannt, wie es bei dir war. Die ersten Stolpersteine.
Das hielt sich bei mir eigentlich in Grenzen. Also jetzt davon ab, die Sachen prinzipiell ans Laufen zu kriegen, das ist ganz klar, die Probleme gibt es immer. Ne? Manche Sachen funktionieren nicht von Anhieb auf Anhieb, so wie One-Wire-File-System. Das ist eine Sache, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, damit das Ganze auch so funktioniert, wie man das haben möchte. Der größte Stolperstein für mich hier im Haus war meine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass sie das nicht wollte, aber sie war mit der Umsetzung anfangs nicht wirklich glücklich. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal eine Leselampe mit in die Hausautomation reingenommen habe, die meine Frau wirklich täglich genutzt hat. Und ich habe irgendwann mal einen komplett entnervten Anruf von ihr auf Arbeit bekommen, nach dem Motto, ich würde gern lesen, wie kriege ich diese blöde Lampe an? Ich habe dann angefangen, ihr zu erklären, okay, fahr mal deinen Rechner hoch, mach mal das Browserfenster auf, und da war es dann eigentlich schon passé. Dann sagte sie, ich möchte hier nur lesen, das kann doch wohl nicht sein, dass ich dafür den Rechner anmachen muss. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, dann brauchst du halt auch eine Fernbedienung für das Ganze. Also das heißt, ich habe mir einen Funkempfänger gekauft und eine Fernbedienung. Das hat ihr aber auch nicht so gut gefallen, sodass die Leselampe mittlerweile wieder ganz klassisch über An-Ausschalter funktioniert.
Da kann ich dich ein bisschen beruhigen. Hättest du den Weg gegangen, oder wärst du den Weg gegangen, wie ich das unter anderem gemacht habe, mit den eben, sag mal, ein bisschen teureren Produkten oder auch da gibt es diese Stolpersteine Faktor Frau, weil eben sie will nicht, meine wollte auch nicht immer mit diesem Fernbedienung darüber hantieren. Da muss mir dann schon eben eine Twitter-Lösung finden. Für mich mit der App, mittlerweile bei ihr auch, hat sich so eingebürgert zum Glück, aber auch gleichzeitig über die Knöpfe und so weiter, dass das beides möglich ist.
Das ist sehr, sehr sinnvoll, auf jeden Fall.
Genau, weil diese Anfrage hatte ich auch schon, Fernseher geht nicht an, was ist los?
Ja, und wenn man da mit dem Argument kommt, ja, du musst den Rechner anmachen und dann musst du auf die Seite gehen und dann musst du diesen Button klicken, das kommt nicht wirklich gut.
Genau. Dann sind da noch die Kinder, die dann unbedingt gleich was schauen möchten, weil halt gute Nachtgeschichte läuft am Abend und dann geht das Ding nicht an, dann ist Geduld und eben Rechner hochfahren oder auch nur eine App starten oder die Fernbedienung finden.
Das geht halt gar nicht.
Ja. Genau.
Habe ich vollstes Verständnis für.
Kennen wir beide.
Ja.
Dann hattest du aber noch ein anderes Problemchen.
Ja.
Oder einen Lösungsansatz.
Das ist richtig. Ich habe irgendwann angefangen, mir zu überlegen, es wäre ja auch schön, wenn ich die Temperaturen im Haus wüsste. Einfach vor dem Hintergrund, also wir haben hier ein Haus, benutzen aber eigentlich nur das Erdgeschoss, auch wegen der Hunde, damit die nicht immer die Treppen rauf runterrennen müssen. Und wir haben einen Holzofen, womit wir eigentlich die untere Etage komplett heizen. Und ich hatte das Problem, dass ich nicht jeden Tag raufgehen wollte, um zu schauen, ist es da oben zu kalt, müsste ich die Heizung jetzt anmachen? Und da habe ich mir überlegt, es muss ja irgendwie möglich sein, dem Rechner zu sagen, wie viel Grad es in dem Raum sind oder in allen Räumen auf der ersten Etage sind. Und habe mich dann mit dem One-Wire-File-System beschäftigt. Das hatten wir auch eben schon mal kurz angedeutet. Und das Ganze läuft über Klingeldraht. Da werden dann ja so kleine Temperatursensoren von Dallas, ich glaube, wo wir gerade von Low Cost gesprochen haben, 2,50 Euro oder 3,50 Euro kostet einen so ein Temperatursensor.
Definitiv Low Cost.
Ja. Das ist definitiv Low Cost, genau. Die kann man dann halt irgendwie in Reihe zusammenlöten und an ein kleines Gerät anschließen. Das Gerät kommt an den Rechner und dann kann man auch wieder über die Kommandozeile die Temperaturen der einzelnen Bausteine abfragen. Ja, und das war noch so ein kleiner Stolperstein, das vom Keller bis in den Dachboden zu ziehen. Aber ich glaube, das habe ich mittlerweile ganz gut gelöst. Man darf halt keine Signalfarben nehmen, was den Klingeldraht angeht.
Das heißt, keine Signalfarben?
Ja, also es durfte nicht rot sein, es durfte nicht gelb leuchtend sein. Ich habe jetzt so Brauntöne genommen, weil manchmal sieht man ihn doch an manchen Ecken hervorscheinen. Ich wollte es vom Keller aus haben, weil ich mir ursprünglich überlegt hatte, ich habe irgendwann mal so eine Niedertemperatur, Niederenergiewertheizung, Gastherme bekommen und wollte den Wert herausfinden, wie effektiv arbeitet diese Heizung. und hatte mir dafür überlegt, ich packe einen Temperatursensor in den Wassereinlauf und in den Wasserauslauf. Und über die Differenz hatte ich mir überlegt, irgendwie rauszukriegen, wie ist denn so der Nennwert der Heizung oder wie ist, welchen Energiewert hat mein Haus? Also wie viel Wärme geht nach außen verloren?
Ja.
Das waren etwas wirre Gedanken und ich habe das auch noch nicht weiter umgesetzt. Aber ich weiß zumindest, mit wie viel Grad das Wasser rausgeht und mit wie viel Grad es reingeht. Und das Ganze auch mittlerweile grafisch aufbereitet.
Das ist doch schon mal etwas.
Falls man es mal gebrauchen kann.
Man weiß ja nie, vielleicht kommt es auf eine ganz andere Idee.
Richtig, ja. Genau. Wer weiß, wofür die Daten gut sind. Und man weiß ja, viele Daten sammeln ist gut.
Genau, solange es nur im Haus bleibt. Nee, das Thema machen wir dann erst gegen Schluss.
Richtig.
Thema Sicherheit.
Genau.
Ja, du hast gesagt, dass man am einen oder anderen Ort den Draht sichtbar sehen kann. Gehst du dann da nicht irgendwie über die Röhrchen, die in der Wand drin sind, gehst du da extern irgendwie?
Wenn es Röhrchen gäbe.
Gut, ja.
Also das Haus ist mit von meinem Großvater gebaut worden und die haben das seinerzeit nicht so genau genommen. Also die haben halt auch mal eine Stromleitung einfach so in die Wand gezimmert. Und genau so ist es. Also die erste Etage habe ich mit meinem damaligen Mitbewohner komplett entkernt. Da haben wir also wirklich auch Leerrohre verlegt.
Schön, ja. Okay.
Und da liegt auch überall Netzwerk. aber die erste Etage benutze ich halt blöderweise nicht oder aktuell nicht. Und von daher, wie gesagt, im Keller angefangen, das Ganze dann über die Holztreppe. Aber es ist größtenteils doch so verkleidet, dass es nicht auffällt.
Dass es nicht sichtbar ist,
ja. Genau, ja.
Gut. Das ist natürlich auch interessant im Stichwort Stromkosten. Ich nehme an, die brauchen nicht wirklich Strom.
Also ich habe
nicht wirklich, nicht viel.
Ja, also die Selbsterhaltungskosten meinst du jetzt?
Genau,
ja. Das ist im ganz niedrigen Wattbereich, würde ich sagen, wenn nicht sogar drunter. Müsste ich nachliefern, wie viel es sind pro Steckernetzteil. Das kann ich dir jetzt aktuell leider nicht sagen.
Genau, das ist nicht ganz so wichtig. Ich meine es mehr jetzt im Vergleich mit der Lösung, wie wir es jetzt haben. Wir haben so verschiedene Sensoren, also sind dann die richtig großen, die Temperatur, wie man sie von verschiedenen Lösungen kennt, die man in die einzelnen Systeme einbinden kann, die dann das Ganze liefern. Und die gehen ja auf Batterie in den meisten Fällen. Und da braucht man doch einiges mehr. Die haben auch ein Display drauf und
okay.
Dann sieht man es, so meine ich,
ja.
In dem
also
Vergleich.
Du meinst jetzt für die Temperatursensoren?
Genau, für das meine ich.
Das ist vernachlässigbar. Also wie gesagt, das Ganze wird gespeist über USB.
Ja.
Ich habe den USB RS-232-Adapter auch mal in den Shownotes hinterlegt. Das Ganze wird über RJ11 angeschlossen. Also das ist im Mini-Watt-Bereich, würde ich sagen. Das frisst kein Brot.
Genau, eben das ist sehr, sehr human.
Ja.
Und auch von dem Ansatz her natürlich sehr interessant. Das waren deine einzigen Stolpersteine, oder?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt mehr eigentlich nicht ein. Also bis auf die Tatsache, dass man, wenn man das Ganze kauft und zu Fuß umsetzt, natürlich Arbeit
Stunden,
investiert.
Ganz viele Stunden verbraten.
Tage, Wochen, Monate.
Man, genau.
Man ärgert sich auch. Und man fängt ja quasi, je nachdem, was man nutzt, wirklich bei Null an und muss sich überlegen, wie setze ich das Ganze jetzt um. Also Stolperstein, wenn von der Hardware ein Stolperstein da war, um das Ganze ansprechbar zu machen, dann war es definitiv One-Wire-Fallsystem. Ja.
Hört mehr Geek Talk.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zu deinem aktuellen Lösungsansatz oder was du aktuell einsetzt.
Okay. Ja, das hatte ich ja eben schon angesprochen. Also vom Protokoll her benutze ich X10. Über die Vor- und Nachteile werden wir gleich wahrscheinlich noch sprechen. Das Ganze habe ich gekauft. Darf man hier pluggen? Ja, ne?
Ja, sicher.
Bei einer Seite, die nennt sich www.intellihome.be. Es gibt aber auch eine deutsche Seite. Das Ganze ist von der Firma Marmitec, die Produkte. Und da setze ich unterschiedliche Sachen ein. Also erstmal natürlich das Gerät, um überhaupt mit dem Rechner zu kommunizieren.
Mhm.
Dann verschiedene normale Steckdosenleisten, die also wirklich nur on-off können. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch 4 oder 5 Lampenmodule, die auch dimmen können. Also das heißt, da gibt es auch verschiedene Helligkeitswerte, die man auch über Konsole, also über Shell-Skripte ansprechen kann.
Mhm.
Seinerzeit habe ich mir noch gekauft, als diese Problematik war mit Leselampe an, wir hatten das gerade, habe ich mir noch einen Funkempfänger gekauft. der auch in eine Steckdose gesteckt wird, auch selber ansprechbar ist, also auch selber schalten kann, mit einer kleinen Antenne dran. Und was hatte ich mir dafür geholt? Ich glaube, 2-3 Fernbedienungen, also so wie die klassischen.
So die Mini an, aus.
Richtig, ja. Ich glaube, ich hatte eine Mini an, aus Fernbedienung, die man auch irgendwo hinkleben konnte, so als normale, als normalen Schalterersatz. Dann hatte ich eine etwas größere, die ähnlich aufgebaut war wie so eine TV-Fernbedienung. Und was hatte ich sonst noch? Ja, das waren die beiden Fernbedienungen. Ach, und 2 Bewegungsmelder hatte ich noch. Die sind aber über Strom, über Batterien gesteuert worden. Also da kamen so 3 AAA-Batterien, glaube ich, rein. Und dieses ganze Funkzeug ist mittlerweile kaputt. Funktioniert nicht mehr. Und ich habe es auch nicht wieder neu gekauft. Vor dem Hintergrund, dass das Protokoll, was ich nutze, nicht wirklich sicher ist. Also da wird nicht gekryptet oder so. Und auch der Funkstandard offen ist. Habe ich das dann auch irgendwann sein lassen. Nicht, dass ich Angst hätte, dass mein Nachbar sich auch so eine Fernbedienung kauft, weil hier wohnen nur alte Leute, die kennen das alles nicht. Aber theoretisch wäre es halt möglich, über so eine Fernbedienung, wenn denn der Hauscode bekannt ist von meinem System. Es gibt 16 Möglichkeiten, also die Gefahr, dass die
kann man relativ schnell ausfinden.
Richtig, ganz genau. Habe ich das dann einfach sein lassen. Es war Es hat sich für mich einfach nicht gelohnt. Es war ganz schön, wenn man irgendwie nachts unterwegs ist, dass man nicht erst einen Lichtschalter suchen muss, sondern das Ganze über Bewegung funktioniert. Aber das läuft seit, ich glaube, einem Jahr mittlerweile nicht mehr. Und ich werde es auch, glaube ich, nicht mehr anschaffen.
Ja. Hattet ihr da nicht Problem mit den Hunden, dass wenn die durchgingen, dass dann immer das Licht an- und ausging?
Ich habe die so gestellt, diese Bewegungsmelder, dass die erst ab einer bestimmten Höhe funktionieren. Unsere Hunde sind zwar ziemlich groß, aber nicht so 80 cm Schulterhöhe, nicht wirklich. Und das war dann, sobald ein Mensch da dran vorbeiging, dann passte das, ja.
Ah, perfekt, weil das hatte ich bei meinen Eltern gesehen damals, wo wir das Haus gebaut haben, so Außenlampen, die dann einfach permanent die halbe Nacht an und aus und an und aus gingen, weil eben Katze durchlief oder sonst irgendein Tier.
Oh, da hatte ich ein böses Telefonat mit einem Nachbarn, der sich darüber aufregte, dass nachts 500 Watt Strahler in meinem Garten ihr Wohnzimmer bzw. Schlafzimmer erhellen. Ich habe das dann mittlerweile umgestellt auf LEDs.
Gut, das ist ein bisschen humaner.
Das ist ein bisschen humaner, genau. Definitiv. Da hatte ich es nämlich so eingestellt, also wie gesagt, wir haben einen Garten und wenn da eine Katze vorbeilief, was ja schon mal passiert, dann war halt der komplette Garten hell erleuchtet und die Nachbarn fanden das nicht so gut. Habe ich im Nachhinein auch Verständnis für. Es ist gefixt.
Da lernt man ja auch und kann dann darauf reagieren.
Richtig, man ist ja lernwillig.
Im Bereich Steuerung, Regelungen, was hast du jetzt ganz genau alles abgedeckt bei dir?
Also was ich steuern kann, sind natürlich erstmal Lampen und normale, also Lampen dimmen, an, ausschalten.
Also unter Lampen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. Sind das solche fix an der Decke montierten oder auch so alleinstehende Lampen?
Ah, okay, alles klar. So. Alleinstehende Lampen ausschließlich, also das heißt, ich habe überall Steckdosen, die beziehungsweise Steckermodule, die in eine vorhandene Steckdose reinkommen. Es gibt auch die Möglichkeit, Lampenfassungen zu installieren. Also das heißt, Wie ist diese Größe? Irgendwas E27? Ja, ne?
Diese
normale Lampenfassung. Die kann man auch käuflich erwerben und dann in eine vorhandene Fassung einschrauben und da rein dann eine Lampe schrauben. Davon habe ich, glaube ich, 2 momentan im Einsatz. Dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze über Hutschienen direkt an die Stromverkabelung zu machen. Aber ich bin kein Elektriker und traue mich das nicht. Also das heißt, was ich im Einsatz habe, das sind diese normalen Steckermodule, die in die Wand kommen, beziehungsweise in die Steckdose kommen und da dann ein vorhandener Stecker von einer Lampe oder so reingesteckt wird.
Also so Funkschnittstellen, die Funkstecker quasi.
Wie so eine Funksteckdose sieht das aus. Das Protokoll läuft aber nicht über Funk, leider, sondern das läuft über den normalen Strom. Also das heißt, du stöpselst das ein und es ist aktiv, es ist ansprechbar. Richtig, ja. Genau. Also irgendwie Strom ist ja Sinuskurve so und immer in der Nullphase, da läuft der Steuerungsbefehl drüber. Nachteil an der ganzen Sache ist, es gibt keinen Rückkanal.
Kein also Feedback.
Richtig. Ja. Also das heißt, ich sage der Wohnzimmerlampe, geh jetzt mal an. Bestenfalls kommt der Befehl an und die Lampe geht an. Schlimmstenfalls geht das irgendwo verloren und nichts passiert. Das ist halt, wie gesagt, ein Riesennachteil, dass es keinen Ack und keinen Nack gibt. Hast du das Signal bekommen? Hast du es nicht bekommen? Sondern ich muss mich halt drauf verlassen, es ist angekommen.
Genau.
Deshalb schicke ich alles zweimal.
Also du beführst den Befehl immer gleich zweimal aus?
Richtig.
Oder also bei denen, kontrollierst und führst nochmal aus?
Nee, also kontrollieren nicht. Wie gesagt, eine Kontrollmöglichkeit in dem Sinne habe ich nicht. Es sei denn, ich sitze vor der Lampe und sehe, okay, sie ist nicht an. Aber dann macht es auch keinen Sinn, den Befehl dann nochmal zu schicken, sondern ich schicke Befehle, die wichtig sind. So zum Beispiel, es ist 16.53 Uhr, Sonnenuntergang ist in 5 Minuten, jetzt mach mal die Lampe an. Das ist mir wichtig, dass das funktioniert und deshalb schicke ich so einen Befehl zweimal.
Gut. Also ganz, ganz eine globale Frage zu deinem System. Muss ich mir jetzt vorstellen, du sitzt vorm Rechner, hast das Terminal auf und schickst diese Befehle ab? Oder kommen wir da später noch dazu, wie du das, ist das mittlerweile grafisch oder mit einer App oder sogar noch einfacher umgelöst?
Also es, ja, zu allem. Also die Möglichkeit besteht bei allem, was du gerade genannt hast. Also du hast die Möglichkeit, das Ganze über einen Konsolenbefehl abzufeuern, klar. Du hast die Möglichkeit, das Ganze, wie es unter Linux üblich ist, über Cronjobs zu regeln. Das heißt, wenn ich möchte, dass um 20 Uhr die Lampe dreimal blinkt, damit ich die Nachrichten nicht verpasse, dann schreibe ich das in Cronjob rein, der um 20 Uhr abgearbeitet wird.
Automatisiert abgearbeitet.
Richtig, ja. Ganz genau. Wenn ich etwas aktuell triggern möchte, also das heißt, ich weiß, dass ich jetzt rausgehe und ich weiß, dass die Hunde gerade ihre 5 Minuten haben und möchte wissen, was da so im Wohnzimmer abgeht, dann kann ich die Wohnzimmerlampe über mein iPhone über Android anmachen oder über die Fernbedienung, wenn sie denn funktionieren würde. Vielleicht mal grundsätzlich. Das Ganze, klar, funktioniert auf der Konsole, aber es gibt ein Webfrontend. Das heißt, du kannst über eine URL, wie sagt man, Internetseite? Nee.
Ja. URL, ja.
Also. URL passt, ne? Genau. Über eine URL spreche ich die URL des Raspberry Pi an mit /FHEM zum Beispiel oder /MrHouse und habe da eine Oberfläche, wo ich die Räume mir auswählen kann, zum Beispiel Wohnzimmer, und dann bekomme ich eine Liste mit den Komponenten, die ich im Wohnzimmer
steuern kann.
Richtig, genau. Das Ganze fürs Schlafzimmer und so weiter und so fort. Klar. Ne? FHEM hat den Vorteil, dass du nicht selber dir die Oberflächen schreiben musst. Du kannst es natürlich, klar. Aber über unterschiedliche Ports, also über jetzt den Port habe ich jetzt nicht im Kopf, ich sage jetzt mal 8082 habe ich die normale Webseite. Über 8083 habe ich eine Webseite, die für Tablets optimiert ist. Unter 8084 habe ich eine Webseite, genau, die für Smartphone optimiert ist. Auch wirklich mit Scroll-Down-Leisten und so. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gelöst. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Es gibt auch Software, die man kaufen kann, also Apps, die man kaufen kann, die FHEM-Befehle steuern können. Als Beispiel wäre da zu nennen End, FHEM heißt die, glaube ich, oder FHEM End, unter iOS. Habe ich auch eine ganze Weile benutzt, aber mittlerweile bin ich so weit, ich habe mir ein Icon auf mein iPhone bzw. Android-Gerät gelegt mit dem Shortcut zu der URL.
Wo dann direkt der Browser geöffnet wird.
Genau, wo ich direkt auf das Browserfenster komme und kann dann da meine Sachen steuern, wie ich möchte.
Ah, gut. Ja, und damit kommt auch deine Frau klar?
Sie benutzt es nicht.
Sie benutzt nicht,
nein. Ah, also viele Sachen sind automatisiert. Sprich, also klar, Lampe, wenn Hunde, Nachrichten, dreimal Lampe leuchten und so. Auch die Kameras, die ich hier verbaut habe, da kommen wir ja gleich vielleicht auch noch zu, die Wohnzimmerkamera zum Beispiel, ich möchte nicht, dass die Wohnzimmerkamera den ganzen Tag läuft, sondern die geht halt an, wenn meine Frau das Haus verlässt, ob die Uhrzeit. Also das ist jetzt nicht getriggert, Frau verlässt Haus, Lampe geht.
Also nicht Smartphone verlässt Haus. Ach,
richtig, und genau. Nichts, okay. Sondern Uhrzeit. So.
Gut.
Also ich weiß, ich komme circa um x Uhr nach Hause, dann geht die Lampe wieder aus, meine Frau verlässt das Haus um x Uhr, die Lampe, wieso sage ich ständig Lampe? die Kamera geht an und die Kamera geht aus. Zu bestimmten Uhrzeiten. Und das ist eigentlich das, was meiner Frau auch reicht.
Gut, da wäre vielleicht zukünftig dann Thema iBeacon eine Möglichkeit. Da gibt es ja eben das Ganze, damit es nicht uhrzeitgesteuert ist, sondern dann auch wirklich, ist die Person anwesend, ist sie nicht anwesend.
Ja.
Da wäre vielleicht einmal was Interessantes. Da haben wir dann noch eine Sonderfolge dazu, die müsstest du dir dann mal anhören.
Auf die bin ich gespannt. Du hattest ja im Vorgespräch so ein bisschen was angedeutet. möchten wir jetzt aber noch nicht drüber reden. Ne?
Genau, gehen wir dann drauf ein, wenn es dann soweit ist. Und da habe ich dann auch einen Spezialisten mit drin, der mir das ganz genau erklären kann, wie ja, sowas funktioniert und was da für Möglichkeiten gibt.
Da bin ich gespannt drauf.
Ja, dann haben wir noch den Bereich Thermostate, also Heizung.
Richtig. Glaub. Ja, das war ein Punkt, den ich eben vergessen hatte. Ich hatte ja erwähnt, dass ich im ersten Stock gerne eine gewisse Grundwärme hätte. Genau. Beziehungsweise ich habe hier oben auch mein Büro. Wenn ich weiß, ich gehe ins Büro, möchte ich nicht erstmal hochlaufen und die Heizung anmachen, damit es schön muckelig warm ist, sondern ich möchte das gerne von unten steuern können. Über die One-Wire-Komponenten, um festzustellen, wie viel Grad es überhaupt sind, haben wir ja eben gesprochen. Das frage ich auch wieder über ein Skript ab. Also ich kann abfeuern über OneWire. Sag mir mal, wie viel oder welchen Wert der
Hatraum.
Richtig, hat Raum, beziehungsweise hat Komponente XY, die haben einen Unicode, also das heißt, die sind wirklich unique, diese Teile, die man kaufen kann. Und das Ganze schreibe ich mir weg und lasse halt einen anderen Cronjob laufen, der alle 5 Minuten prüft, wie ist der Wert, den ich in die Datei geschrieben habe. Und dann kann ich halt sagen, wenn der Wert kleiner 15 Grad ist oder 17 Grad, dann mach bitte die Heizung an, bis sie auf 20 Grad ist. Und wenn sie drüber ist, dann mach die Heizung bitte wieder aus.
Dann schaltet sie wieder automatisch aus.
Richtig, ja. Genau. So habe ich das gelöst. Wie gesagt, One-Wire-Komponenten sehr, sehr günstig. Ich habe in der Vorbereitung der Sendung versucht, die Thermostate zu finden, die ich vor Jahren bei eBay gekauft habe. Ich glaube, das waren 2,50 Euro pro Stück. Ich versuche das jetzt mal zu erklären. Man hat ja dieses normale Thermostat, was man drehen kann von 1 bis 7, sage ich jetzt mal.
Genau.
Das Thermostat, die Thermostate, die ich hier oben verbaut habe, haben einen Stromstecker. Und gehen an oder aus. Also das heißt, das ist das normale Thermostat, was, wie gesagt, nur 2 Schaltungen kennt, an, aus. Nicht irgendwie halb an oder ein bisschen an oder so.
Sondern wirklich an, aus.
Oh, ja, richtig, genau. Und da kommt ein Kabel raus. Das Ganze wird in so ein Steckermodul gesteckt und lässt sich dann darüber schalten wie eine normale Lampe oder eine Kamera oder ein Fernseher. Mhm. Und so habe ich das, ich glaube, seit 2-3 Jahren laufen und es funktioniert eigentlich sehr zuverlässig. Es passiert schon mal, dass ich raufkomme und es ist sehr, sehr warm, weil einfach die Hardware weggebrochen ist. Also das ist mir bei der NSLU, bei meinem ersten Gerät, sehr häufig probiert, dass der auch mal sich einfach aufgehangen hat. Und justamente in dem Moment, wo er sagte, hier, Heizung ist jetzt mal gerade an. Also das heißt, ich kam rauf und hatte 28 Grad statt meiner 18, die ich gewohnt bin. Die Probleme sind seit dem Raspberry Pi eigentlich behoben. Ich hatte noch keinen Ausfall, bis auf vor 3 Tagen, wo mir die SDHC-Karte kaputt gegangen ist. Aber gut, da kann der Raspberry Pi
nicht. Kann der Raspberry Pi nicht wirklich was dafür.
Richtig, genau.
Genau. Kann man sowas nicht zusätzlich noch abfangen? Mit der weiteren Überprüfung von irgendeinem anderen Gerät?
Ja, das Überprüfen fällt ja dann in dem Moment, wo du die Hardware nicht mehr hast zum Überprüfen, fällt es ja dann weg.
Genau, eben ich meine vom externen Gerät, das da noch zusätzlich prüft, ist der noch im Netz und verrichtet er seine Arbeit,
so meine ich. Okay, also das heißt, ich habe ja so einen Home-Server unten stehen, der meine Files und so weiter beherbergt, der alle 5 Minuten irgendwie den Pi anpingt und wenn...
Sowas, so, ja, genau.
Ja, das könnte man natürlich eigentlich sehr einfach umsetzen. Warum habe ich das noch nicht umgesetzt? Also das heißt, ich werde einen Ping-Check schreiben, der alle 5 Minuten den Pi versucht zu bekommen und wenn er den 3-mal nicht bekommen hat, dann bekomme ich eine E-Mail. Das genau, ist das nächste Projekt.
Es würde passen zu deiner sehr einfachen, simplen, genialen Lösung.
Korrekt, ja.
Ja.
Das ist, was man auch wirklich sehr, sehr schnell umsetzen kann.
Schön. Hast du zumindest etwas heute gelernt?
Ich danke dir.
Oder gelernt. Ein Tipp bekommen
zurück. Ja, ich bin ja um jede Idee froh, die sich mir bietet, ja.
Definitiv. Vielleicht kommt da auch ein Hörer noch auf noch ganz andere Ideen. Darf er das sicherlich auch mitteilen?
Oh, ich habe da die wildesten Sachen von meinem Ex-Kollegen schon gehört. Der hat zum Beispiel 2 Temperatursensoren außen am Dach angebracht mit, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, mit einer Hülle drumherum und dann auch einer Trennscheibe dazwischen, um anhand der Wärme der beiden, oder ich glaube, es waren vielleicht waren sogar 4 Temperatursensoren, zu sehen, wo die Sonne sich gerade befindet, um dann auch irgendwas zu schalten. Also da kann man die verrücktesten Sachen sich überlegen.
Genial, ja. Da sind die Möglichkeiten, eben, wenn man solche, das Ganze bedienen kann, sich da die Zeit nimmt, das einzuarbeiten, sind natürlich dem Ganzen fast keine Grenzen gesetzt. Also fast, ja, doch, also wenig, also doch sind Grenzen gesetzt, ja. Aber man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und kann sich da austoben.
Das ist der Riesenvorteil. Also ich habe bis jetzt noch keine Überlegung gesehen, die sich mit den hier vorhandenen Mitteln nicht recht zügig umsetzen ließen. Vielleicht hat der geneigte Hörer ja noch eine Idee, die sich ganz schwer umsetzen lässt. Aber ich sage jetzt mal prinzipiell, alles das, was man mit einem Rechner machen kann, zum Steuern, zum Schalten, das lässt sich mit den hier verfügbaren Mitteln eigentlich sehr gut umsetzen.
Das war der Bereich Temperaturen. Hast du da noch anderes mit eingebaut? Eben das eine ist, dass es zeittechnisch gesteuert ist, das andere wird durch die Sensoren gesteuert.
Richtig. Apropos Temperatursensoren, es macht natürlich Sinn, einen Zeitverlauf zu haben. Also sind wir wieder bei der Datensammelwut. Es ist schön, wenn ich weiß, wie viel Grad es aktuell sind, aber ich will natürlich auch eine gewisse Historie haben. Dafür habe ich mir seinerzeit, das ist aber auch schon wieder ewig her, RRD-Tools-Skripte geschrieben, also Round-Robin-Database-mäßig. Das heißt, ich habe die Sachen in RRD-Tool reingeschrieben und das Ganze dann auch über Conjobs alle 5 Minuten abgefragt. Der hat das in diese Datenbank geschrieben und ich glaube, alle 10 Minuten habe ich mir das Ganze über ein PNG ausgeben lassen, also über ein Bildchen, und habe das Ganze auf die interne Webseite gestellt, sodass ich einen grafischen Verlauf hatte. Bis ich dann gemerkt habe, dass das alles schon fertig und ganz toll existiert, nämlich über die Software Moonin, die eigentlich dafür da ist, um Temperaturen oder Anzahl der vorhandenen Prozesse auf einem Server zu monitoren, auch über einen Zeitraum hinweg, also wirklich sehr schön grafisch aufbereitet, Festplattenumdrehungen, Anzahl Festplattenzugriffe pro Minute, alles, was man sich so vorstellen kann, lässt sich darüber auslesen, wenn es denn die Plugins dafür gibt. Ich habe kein Plugin für das gefunden, was ich brauchte. Habe dann, das waren 3 Zeiler, ein Skript geschrieben, was die Sachen jetzt auch automatisch in die Moonin-Datenbank packt und ich wirklich eine sehr schöne Historie darüber habe, wie viel Grad waren es denn am 18.06.2008 oder so. Gut, so lange gehen die Daten nicht zurück, aber halt wirklich, um eine Historie zu haben und um auch zu sehen, wie viel Grad waren es denn heute Nacht oder wie viel Grad waren es denn letzte Woche in der Nacht.
Das ist definitiv in diesen Wetter-Gadgets, die wir haben, die jeweils eben auf eine iOS- oder Android-App das Ganze an Daten bringen über die Cloud, sehr spannend zu anzuschauen, was man da so für eine Historie hat, wie die Temperaturschwankung, was so minimal war, was maximal ist. Das ist wirklich immer sehr interessant. Auch im Bezug, wenn es dann mal irgendwann Richtung Rechnung kommt von oder Abrechnung vom, je nachdem wie man heizt, da mal ein bisschen nachzuvollziehen, wo da extrem viel wegging.
Oh ja.
Das macht dann schon Sinn, denke ich. Da kann man einiges einsparen.
Richtig. Man muss es auch lesen, ne? Also ich gucke da leider viel zu selten drauf, weil es wirklich interessante Nebeneffekte auch mit sich bringen kann. Aber man hat es und eventuell kann man es irgendwann für irgendwas benutzen.
Du hast ja die ganzen Daten historisch, ich nehme an, auch irgendwie noch gebackupt, dass wenn das irgendwann mal zur Sprache kommt oder du irgendwas verbessern möchtest, kannst du dann da drauf zugreifen.
Heikles Thema. Mittlerweile habe ich wieder Backups. Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass meine SDHC-Karte vom Pi sich, ich glaube, vor 3-4 Tagen verabschiedet hat. Und ich hatte ein Backup vom September 2013. Das heißt, einige Sachen fehlen mir noch. Kinder, macht eure Backups. Ich kann es immer nur wiederholen.
Genau, wir haben dazu, muss ich immer wieder darauf hinweisen, eine Sonderfolge, die extrem gut abgerufen wird. Unbedingt reinhören, wer es nicht schon getan hat.
Die Folge kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall, ja.
Dankeschön. Ja, dann sind wir mit den Temperaturdingen durch.
Ich glaube ja. Ja, ich habe, glaube ich, nichts vergessen.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum Themenbereich Sicherheit, Überwachung. Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, du hast 2 Kameras, habe ich das richtig im Kopf?
Insgesamt habe ich 4, aktuell in Benutzung 3. Ja, also das sind ganz normale Low-Cost-WLAN-Kameras, die man so bei Amazon für 40, 50 Euro bekommt. Mittlerweile sind es auch, oh Gott, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, Pan-Tilt, Tilt-Pan. Also diese Kameras, die man schwenken kann.
Genau, die schwenkbaren, ja.
Im laufenden Betrieb. So jede um die 50 Euro. Und dann war natürlich die Frage, was mache ich mit den Bildern? Gut, es ist ja schön, Live-Bilder zu haben, aber man möchte ja vielleicht auch mal sehen, was denn morgens war, wenn man nicht da war. Oder man hat ein Schreiben vom Briefträger, dass man nicht angetroffen wurde und würde gerne wissen, wie viel Uhr das war. Da habe ich mir auch schon vor Ewigkeiten eine Software zu Gemüte geführt, auch alles Konsole, nichts grafisch. Die nennt sich Motion, auch natürlich verlinkt. Und die kann von eigentlich jeder Kamera, die eine URL, um ein Bild abzurufen hat, also das heißt IP also der Kamera,
IP-Kamera, genau.
Eigentlich jede IP-Kamera wird irgendwo ein JPEG statisch abrufbar haben. Die kann man da einbinden über IP und Benutzername, Kennwort, und dann kann man der Motion-Software in separaten Conf-Dateien für jede Kamera sagen, was denn passieren soll. Also erstmal, was ist eine Bewegung? So und so viele Frames pro Bild haben sich geändert oder Pixel pro Bild haben sich geändert. Das ist für Motion dann eine Bewegung. Also das heißt, wenn, weiß ich nicht, eine Maus da vorbeiläuft, dann möchte ich das vielleicht nicht unbedingt in meiner Datenbank haben, in meiner JPEG-Datenbank, sondern es muss da schon ein bisschen mehr passieren.
Muss ein bisschen mehr Volumen sich bewegen.
Richtig, genau. Du kannst Motion sagen, mal da mal was drumrum, also mach da mal ein Viereck drumrum um die Sache, die sich bewegt hat, um einfach schneller zu sehen, was...
Ersichtlich machen, ja.
Richtig, genau. Man kann in der Motion-Software ein Bild hinterlegen mit Schwarz-Weiß-Werten. Also das heißt, ich habe zum Beispiel eine Kamera, die auf den Vorplatz gerichtet ist. Aber auch teilweise, einfach weil es bautechnisch nicht anders geht, ein bisschen auf die Straße. Jetzt mal von der Rechtmäßigkeit, darf ich die Straße filmen, mal ganz, ganz weg. Aber ich möchte ja nicht, wenn ein Auto vorbeifährt, dass dann ein Bild angetriggert wird.
Genau, dass du jedes Mal
richtig
Feedback bekommst.
Man kann also der Motion-Software sagen, hier hast du ein Referenzbild. Das ist einfach ein Snapshot, den ich von der fertig eingestellten Kamera genommen habe, und kann sagen, alles das, was weiß ist, ist für dich relevant. Und alles das, was schwarz ist, das lässt du bitte weg. Das ist für dich keine Bewegung. Also das heißt, ich habe das so einfach im GIMP gesagt, hier, die Straße ist schwarz, da möchte ich keine Bewegung aufgenommen haben. Und hier der Teil ist weiß. Das heißt, wenn es mein Vorplatz ist und da bewegt sich was, dann mach da bitte Bilder von. Diese Bilder werden auch per Skript nachts in ein Video konvertiert und mir um 2 Uhr morgens per E-Mail geschickt, dass ich dann auch einfach morgens sehen kann, was ist denn am Vortag so passiert.
Das ist eben auch, Motion Guide ist auch kostenlos erhältlich, Open Source?
Das ist Open Source, ja.
Da haben wir Lösungen jetzt zum Beispiel jetzt mit D-Link-Kameras, und die haben Software mittlerweile, die eben genau solche Dinge auch kann. Dazu gibt es übrigens bald mal eine Sonderfolge, IP-Surveillance, die ganze Kamerageschichten und was das auch für Möglichkeiten gibt. So ein kleiner Teaser an
oha,
dieser Stelle.
Oha, anfixen.
Ja, ja muss man.
Ja. Also das ist jetzt wirklich nur ganz oberflächlich betrachtet, was Motion alles machen kann. Wie gesagt, Befehle pro Kamera. Du kannst natürlich auch sagen, für einen Befehl aus, wenn du eine Bewegung hast. Also das heißt wirklich überwachungskameramäßig, mach ein Foto, wenn sich was bewegt, und schick mir das per E-Mail.
Ja.
Da das Ganze, wie gesagt, unter Linux läuft, und wenn man ein bisschen skripten kann, dann sind da die Möglichkeiten eigentlich unbegrenzt, wie man welche Sachen triggern kann.
Triggern und auslösen, was dann auslöst. Und das kannst du ja natürlich dann auch mit anderen Systemen, die du im Haus hast, zwischenschalten.
Kombinieren, richtig.
Genau, kombinieren, danke. Mhm. Du hast gesagt, 3 Stück sind aktuell in Betrieb. Gibt es da noch mehr, was du im Bereich Überwachung machst? Irgendwelche Hausüberwachung, wie sagt man denen, so Alarmanlagen oder solche Geschichten?
Nein, gar nicht.
Gar nicht.
Also da ich mehr Hundehalter bin, hat sich das mit der Alarmanlage sehr schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Dass hier, wenn man Hunde hat, dann ist die Chance, obwohl, das darf man eigentlich auch nicht sagen. Aber die Gefahr, dass eingebrochen wird, ist mit Hunden doch sehr viel geringer.
Definitiv, das ist eine natürliche Anlage.
Richtig, genau. Ganz genau.
Die auch keinen Strom frisst, ist auch wieder...
Ja, aber viel, viel Futter.
Das ist das andere, dafür geben sie anderes auch noch zurück.
Das ist richtig.
Du hast vorher die ganzen Chrome-Jobs angesprochen, wie du das Ganze automatisierst. Was ich mal gehört habe im Reidinger-Podcast, ist eine App, die nennt sich Tasker für Android. Und da hast du mich angefixt in dem Sinn, ich habe das erste Mal in diesem Play Store Geld ausgegeben, denn ich habe mir auch diese Tasker-App geholt.
Mission accomplished. Sehr schön.
Ja.
Tasker ist eine ganz, ganz spannende Sache. Ich habe mein Telefon leider jetzt nicht hier oben, sodass ich nicht die einzelnen Punkte durchgehen möchte. Das wäre vielleicht auch ein bisschen langsam, ein bisschen langweilig. Was macht Tasker? Tasker automatisiert Tasks. Das ist jetzt erstmal nicht so spannend. Aber mit, durch verschiedene Plugins wird es dann auch für die Hausautomation spannend. Genannte Plugins wären SSH und AutoVoice. Also das heißt, es gibt ein SSH-Plugin für Android, für das Tasker, womit ich Sachen steuern kann über SSH auf meinen Raspberry Pi. Also wir hatten ja eben gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, Lampen zu schalten, entweder über Cronjobs oder über SSH oder Webfrontend und so weiter. Und
Fernbedienung,
ja. Genau, Fernbedienung. Und womit ich mich gerade beschäftige, ist das Ganze über Tasker zu machen. Warum? Einfach, weil man dann mit SSH und AutoVoice Sachen per Stimme steuern kann.
Im AutoVoice heißt, du sagst Licht an und es geht Licht an.
Und das Licht geht an, genau. Also das funktioniert so, folgendermaßen. Du schreibst dir, ja, oder beziehungsweise machst einen SSH-Task, der, wo du die Credentials hinterlegst, entweder den SSH-Key, um auf den Raspberry Pi zu kommen, oder Benutzername Kennwort. So habe ich das momentan. Und kannst dann diesem Task sagen, geh per SSH auf meinen Raspberry Pi und mach einfach mal die Lampe an. Also set Living Room Lamp on. So. Das Ganze kannst du dann ja auf einen Knopf legen, auf einen Button legen, wie das in Tasker üblich ist.
Genau, da hast du einfach so eine 3, 4, glaube ich, in der Reihe und nach unten dann so viel, wie du hast.
Richtig, genau. Und Buttons, ja. Der Riesenvorteil an diesem AutoVoice-Plugin ist halt, du kannst, wie man das von Google Now kennt, man swipet dann ja bei dem Android-Gerät nach oben und dann kommt normalerweise dieses Google Now mit, was darf ich für sie tun. Man kann das so einstellen, dass dann dieses AutoVoice für Tasker kommt. Also man kann in sein Telefon sprechen und kann sagen, set Living Room Lamp on. Ich habe es jetzt aktuell auf Englisch, es geht auch auf Deutsch. Und man sieht da, die Lampe geht an und die Lampe geht aus. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich bin da noch ganz an den Anfängen, aber das Haus mittels Sprache steuern, das ist schon eine coole Sache. Ob man es so häufig macht, weiß ich nicht, aber ist natürlich nett, wenn jemand reinkommt und ach, ich mach mal Lampe an und dann spricht man in sein Telefon und die Lampe geht an.
Da hätte ich es dann, um vielleicht so einen kleinen Ausblick oder wie sagt man damit, so einen kleinen Punkt zu geben, was du noch machen könntest. Ich hätte es dann nicht gerne auf dem Smartphone, weil bekannterweise laufe ich ja immer mit mehreren Smartphones rum, aber Hauptsmartphone ist bei mir das iPhone und da gibt es die App leider nicht. Aber was ich meinte damit ist, ich hätte das dann gern in den Raum gesprochen, quasi, dass irgendwo ein Mikrofon ist, dass das mitnehmen kann.
Das habe ich versucht. Ist aber auch schon wieder ein Weilchen her. Ich habe auch versucht, dass der Raspberry Pi mit mir spricht. Also das heißt irgendwie
Feedback gibt.
Richtig, ein Feedback gibt über eine TTS-Engine, also Text-to-Speech-Engine. Das hat auch alles hervorragend funktioniert. Es hat aber an der Qualität der Mikrofone gehapert. Das ist aber, muss ich sagen, auch schon wieder ein Weilchen her. Das ist aber vielleicht ein Projekt, was man nochmal angehen könnte.
Genau, es gibt da Möglichkeiten. Wir hatten schon solche Richtmikrofone oder Mikrofone, die in den Raum horchen können, getestet. Auch bei den vorher schon erwähnten D-Link-Kameras, die haben solche Schnittstellen drin, die ziemlich gut Geräusche hinterlegen lassen können und auf diese reagieren. Es ist noch nicht so, dass du eben quasi mitten im Raum stehen kannst oder aus dem Gespräch raus irgendwie so, hallo, Living Room Lamp on oder solche Geschichten.
Ja.
Das funktioniert leider noch nicht ganz so. Oder sagen wir so, in dem Preis-Range, wo wir uns befinden, nicht möglich ist.
Also ich gehe davon aus, dass sowas existiert, aber ich werde es mir nicht kaufen, wahrscheinlich, weil es einfach viel zu teuer ist.
Eben, genau. Das ist dann was noch sehr Zukünftiges und da kommen die Preise dann auch mal in eine andere Richtung.
Ganz genau.
Wenn du ja schon ein bisschen eben auf dieser, wie sagt man, Android-Schiene abwanderst, wäre da nicht auch NFC etwas, was interessant sein könnte?
Auf jeden Fall. Ich habe auch, als ich mir, ich habe das Nexus 5 mir vor 3-4 Wochen oder so gekauft, war vorher auch iOS 5 User, das hat jetzt meine Frau, habe ich auch darauf geachtet, dass NFC dabei ist, beziehungsweise die Möglichkeit existiert. Beim Nexus 5 ist das Gott sei Dank so.
Dann haben wir da fast das Gleiche. Ich habe das LG G2.
Okay. Und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, eine Lampe über einen NFC-Tag zu steuern. Ich habe mir so ein Fünferpack gekauft von diesen FC-Tags. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welche das sind. Irgendwo habe ich die Kiste noch liegen. Habe mich aber noch nicht so richtig damit beschäftigt. Also es gibt ja eine Software unter Android, die nennt sich Trigger. Damit kannst du solche Jobs triggern und auch an Tasker anbinden. Das wäre vielleicht für meine Frau ganz gut, für die Leselampe, dass sie ja das nicht
Smartphone den hinlegen könnte.
Richtig, einfach Smartphone an die Lampe hält, an der Lampe ist dieser NFC-Tag und dann wird die Lampe eingeschaltet bzw. on-off geschaltet. Also das ist eine Sache, die ich sehr spannend finde und das werde ich auch weiter verfolgen auf jeden Fall.
Um jetzt nicht wieder schon wieder im Bereich, wie sagt man dem, anteasen oder eben doch da zu landen, auch dazu ist eine Sonderfolge in Planung, was man mit, alles mit NFC so machen
es
kann.
Es ist unglaublich. Also ich glaube, wenn wir mit der Sendung hier durch sind und ich habe die ganzen nächsten Sendungen gehört, dann bin ich sehr viel Geld los.
Das kann passieren.
Sehr
das kann
schade passieren. Eigentlich.
Deshalb bin ich auch froh, haben wir dich jetzt hier eben in diesem Gespräch, weil das ist mal ein ganz anderer Bereich, eben dieser Low-Cost-Bereich. Das ist auch etwas, was man abdecken muss, kann und sollte, weil eben man kann nicht überall auf wirklich, teilweise sind es ja doch recht portemonnaie-intensive Gadgets, die da zum Zuge kommen.
Und man darf nicht vergessen, es macht ja auch Spaß. Also wenn man sich damit beschäftigen will und man lernt ja auch dabei.
Definitiv.
Und möchte was lernen, dann ist dieses selber machen, also mal selber Hand anlegen und gucken, wie würde es funktionieren, wo sind die Probleme, wie muss ich den Job umschreiben, damit es auch wirklich so funktioniert, wie ich das möchte. Das macht mitunter auch Spaß. Es ist natürlich auch nervig, wenn es tagelang nicht funktioniert, aber umso schöner ist es dann, wenn man das Problem gelöst hat und alles funktioniert hervorragend.
Genau. Aber eben zum Bereich NFC, da würde ich wirklich das Augenmerk auch auf die iBeacon-Geschichte legen, weil für mich selber, ich bin ja auch so, wenn ich was automatisieren kann, wird es automatisiert. Da ist für mich iBeacon viel interessanter, weil da musst du den Raum betreten, also in der Nähe kommen. Du musst nicht das Gerät, wie zum Beispiel deiner Frau, an die Lampe halten, sondern wenn sie davon weggeht, von dieser Lampe, geht das Licht aus. Und solche Geschichten, weil du kannst ja bei NFC hast du dann das Problem, also Problem in Anführungsschlusszeichen, du musst beim Raum verlassen, das Telefon, sagen wir jetzt, dran halten. Da merkt es, ein Gerät ist draußen, das zweite ist aber noch da. Dann kannst du das Licht auf die Farbtemperatur deiner Frau dimmen, wenn du rausgehst und solche Geschichten dann steuern.
Ja, ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man das Haus so weit automatisieren möchte, dass das Haus weiß, wann bin ich nicht da. Ich hatte das mal in einer Radinger.de Podcast-Folge gesagt, dass ich da keine Lösung habe. Da hatte ich aber noch kein Nexus. Wollte das Ganze über WLAN machen. Also das heißt, ich gehe mit meinem Telefon aus dem Haus. Das Haus merkt irgendwie, dass diese IP nicht mehr da ist. Aber das geht ja nicht, weil der auch immer in so einen Stromsparmodus geht und die IP dann auch nicht da ist.
Dann verliert, ja.
Richtig. Daher ursprünglich NFC, aber das ist natürlich klar, ein Riesennachteil. Du musst es wirklich einen Zentimeter
fast berühren, genau,
fast berühren oder sogar berühren, damit das Ganze funktioniert. Ja. Und da ist diese iBeacon, ich kannte das bis dato nicht, bis du es genannt hast. Ich weiß, dass es demnächst so Bluetooth 4 Tags geben soll. Bluetooth 4 hat ja wohl den Vorteil, dass das sehr, sehr stromsparend ist.
Genau, bei den iGadgets schon seit Jahren verbaut, bei den neueren Android ab, glaube ich, wie heißt das Samsung-Teil? Das 4, 5 kommt jetzt am Montag raus.
S4,
genau. Aber S4 gibt es das beim HTC, bei den neueren oder bei den größeren, sind auch dieser Bluetooth 4.2 LE oder wie der heißt, einfach der stromsparende Modus, genau.
Ja. Und das ist natürlich eine sehr spannende Sache. Das heißt, man schmeißt irgendwo so einen Tag hin und triggert dann, okay, ich bin in der Nähe, das Haus weiß dann, ich bin da.
Genau.
Und wenn man sich entfernt, dann weiß das Haus, okay, ich kann alles ausmachen, was nicht gerade benötigt wird.
Genau, und bei iBeacon ist ja ganz spannend, das ist ein Apple-eigener Standard wieder mal.
Oho.
Der kommt im letzten WWDC vorgestellt. An dieser WWDC werden wir sicherlich noch einiges dazu sehen, weil diverse Stores und so weiter darauf umgestiegen sind und eben Möglichkeiten immer mehr bestehen. Und da gab es ja auch schon die ersten, die das Ganze auf Android portabel machen wollen oder schon ziemlich dran sind, weil vom Prinzip her ist es ja nur eben der Standard, der Daten ausgibt, das muss man dann nur richtig auslesen können.
Okay.
Wenn ich das denn richtig verstanden habe, aber eben, da haben wir dann einen Spezialisten hier, der mir das ein bisschen genauer erklärt.
Da bin ich gespannt drauf. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache, die man weiter nachgehen sollte.
Gut, dann glaube ich, haben wir dein aktuelles Setup durch, was du so aktuell nutzt und was für Möglichkeiten. Gehe ich da richtig von aus?
Das ist so, falls da noch Fragen sein sollten oder ich habe irgendwas vergessen, werde ich es gerne im Blog nachtragen.
Sehr gerne. Gut, ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, den hatten wir auch in der ersten Sendung mit dem Rico schon. Was sind deine Wünsche an die Hersteller der ganzen Produkten, der ganzen Softwarelösungen, Schnittstellen und so weiter?
Das Unwichtigste mal zuerst, einmal Design bitte. Also ich bin nicht ganz auf dem Stand, ob es da mittlerweile was Schönes gibt, aber wo wir schon bei dem Woman Acceptance Faktor waren, es wäre schön, wenn die Module, die man in so eine Steckdose steckt, auch halbwegs vernünftig aussehen würden und nicht solche Riesenklopper wären, wie ich sie aktuell nutze und ich glaube, wie es auch heutzutage immer noch ist.
Es dürfte ein ansprechendes Design haben, meinst du?
Sehr gerne, ja. Sehr gerne.
Da wird in diesem Jahr einiges passieren, so viel darf ich verraten, mehr nicht. Stichwort NDA. Weiter im Text.
Schade. Also was mir ganz wichtig ist und was ich auch aktuell lebe, beziehungsweise ich benutze es, weil es so ist, offene Standards. Es wäre schön, wenn es mehr davon gäbe. Also ich habe von Hausautomationsherstellern gehört, die gar keine Möglichkeit haben, das lokal zu hosten. Also selber irgendwas zu machen, sondern die haben halt irgendwo eine Internetseite, wo diese Geräte angemeldet werden.
Also immer in die Cloud?
Immer in die Cloud, ja, aber was ist, wenn der nicht mehr da ist? So, dann habe ich die Hardware hier, der Hersteller ist pleite und ich kann sie nicht mehr benutzen, weil die Seite nicht da ist. Oder ich bin halt Kunde bei einem Unternehmen XY, welches dann mal gerade eine Woche kein Internet zur Verfügung stellt.
Was soll ja laut Reitinger berichten vorkommen.
Das soll ja schon mal vorgekommen sein. Also gerne eigenes Hosting. Auch wenn es nicht sein muss, aber ich hätte gerne immer die Möglichkeit, die Sachen auch lokal zu hosten, um dann auch wirklich eigenverantwortlich damit umzugehen. Und natürlich die offenen Standards, das ist ganz klar. Es kann nicht sein, dass wenn man mehrere hundert oder tausend Euro ausgibt, auf den Hersteller angewiesen ist, auf Gedeih und Verderben und keine Möglichkeit hat, von einem anderen Hersteller oder ein anderes Protokoll damit einzubinden. Deshalb bin ich auch bei FHEM gelandet, weil das wirklich so ziemlich alles abdeckt, was man sich so vorstellen kann. Also diesen FS20-Standard, X10, das, was du benutzt, sag mal, diesen Home Wizard, das funktioniert, glaube ich, auch. Diese Philips Hue-Lampen.
Kann man einbinden?
Die kann man einbinden. Und das ist natürlich klasse, dass man das Ganze dann unter einer Oberfläche hat. Auch wenn man verschiedene Hardware-Produkte hat, die man dann an den Rechner anschließen muss. Aber letztendlich ist es ja schön, wenn man alles über dasselbe steuern kann.
Genau. Thema, es fällt mir erst jetzt ein, hätte oben besser gepasst. Dreimal. Hast du das auch? Nutzt du es auch den Dienst auch oder machst du das wirklich alles selber?
Den Dienst benutze ich nicht. Ich weiß, dass der Tim vom Ratinger.de Podcast da ganz großer Fan von ist. Ich habe das noch nicht für mich entdeckt, weil ich das mit meinen Mitteln im Moment ganz gut umgesetzt bekomme.
Gut. Ja, weil eben das geht nach wieder im Gegensatz, das geht dann wieder in die Cloud, das Ganze liegt dann da und wenn der nicht vorhanden ist, dann passiert nichts. Das andere ist halt eben, das haben wir letztes Mal schon in der ersten Folge mit dem Rico, das kann ein Befehl ausführen, du kannst nicht sagen, wenn das passiert ist, dann schalt mir das andere hinten nach und solche Geschichten, das geht noch nicht, also da braucht es ein 2.0.
Oh, oder sowas. Gespannt auf die Version 2.0. Also wie gesagt, ist bestimmt eine spannende Sache, aber ich habe es bisher noch nicht umgesetzt. Beim Tim sehe ich es auch eigentlich immer nur, er schreibt was in ADN und per If This Then That das Ganze dann wird das nochmal in Twitter reingeschoben. Das sind so die Sachen, das
mache ich genau umgekehrt, ja.
Okay.
Wenn man bei Twitter raushaut, geht es nach ADN.
Okay.
Und solche Geschichten eben Bilder irgendwie hin und her. Da gibt es nette Möglichkeiten und eben auch Systeme wie Belkin mit dem Wemo und so weiter. Und ich lasse mich jetzt lügen, das Philips Hue-Zeugs geht, glaube ich, auch über die, da kannst du auch Möglichkeiten schalten. Also wenn ein Mail reinkommt, dass deine Lampe blinkt oder fünfmal rot leuchtet und solches Zeugs.
Ja, also zumindest, ich hatte ja gesagt, FHEM kann das ansteuern. Und wenn das die Software von Philips nicht hinkriegt, dann kriegt das ein normales Schaltskript auf jeden Fall hin.
Genau. Was dann da für mich sehr interessant war jetzt von deinem Wunsch an Hersteller, ist, dass die Wünsche so ziemlich identisch sind mit dem nicht ganz so Low-Cost-Nutzern oder eben dem Rico und mir. Die offenen Standards sind das eine. Das andere ist das Möglichkeit vom eigenen Hosting. Das wäre natürlich auch immer nett, weil Cloud ist eben, wie du gesagt hast, entweder der Dienst plötzlich weg oder auch nur temporär weg. Das kann schon sehr verheerend sein. Und das andere ist halt eben Internet. Wenn das mal irgendwie nicht funktioniert, ob jetzt das der Provider ist oder auch nur Stromausfall und solche Geschichten, ja, müsste nicht sein.
Dritter Punkt ist, den ich vielleicht noch ansprechen möchte. Möchte ich, dass jemand weiß, ob ich da bin oder nicht? Einfach nur so aus Security-Aspekten. Man muss dem Dienst vertrauen, ganz klar. Aber möchte ich, dass der weiß, wie viel Grad es in meinem Schlafzimmer ist? Oder möchte ich, dass der eventuell sogar irgendwelche Bilder von meiner Webcam abgreifen kann? Das wäre ja eine absolute Katastrophe. Solche Sachen sollte man vielleicht auch noch bedenken.
Genau, ich würde sagen, da gehen wir genau gleich in den letzten Teil der Sendung. Das ist eben der Punkt Sicherheit. Wie du gesagt hast, wenn man natürlich das Ganze so steuert und vor allem du das Ganze noch machst, dass am Abend das Licht angeht, das kann ja von Vorteil sein, dann meint der Einbrecher, der analoge Einbrecher, sagen wir es jetzt mal so, da ist jemand zu Hause, da gehe ich jetzt nicht rein. Wenn er natürlich Zugriff hat auf dein System, irgendwie sich reinhacken kann, wie auch immer, über die Cloud oder auch lokal, wenn das möglich wäre, kann er natürlich sehen, das sind nur Zeitroutinen, die automatisch gestellt sind. Schlimmer dann noch eben, wenn NFC und iBeacon kommt, der ist ja gar nicht im Haus, weil eben die ganzen Dinger werden nicht ausgegeben. Wie ist da dein Bedenken? Hast du da welches? Oder?
Also ich darf bei dem Protokoll, das ich einsetze, eigentlich gar keine Bedenken haben. Wie gesagt, also ich glaube, was Unsichereres als dieses X10-Protokoll muss man lange suchen. Also es läuft mal über die Steckdose. Klar, das Stromnetz ist pro Haus getrennt, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Also selbst wenn mein Nachbar auch so ein Gerät hätte, wird er meine Steckdosen nicht schalten können, hoffe ich mal. Aber wir hatten ja schon anfangs gesagt, diese Funk-Fernbedienungen, die es für dieses X10-Protokoll gibt, der Nachbar könnte sich eine kaufen und könnte hier wild die Sachen steuern.
Genau, man kennt das bei vielen, also aus 80er, 90er Jahren, wo die ganzen Garagentoren kamen, die automatisiert waren, wo dann die ganze Zeit dem Nachbarn sein Garagentor hochging, statt sein eigenes
und so. Richtig, so, und dann waren die beiden im selben Frequenzband und aus Versehen hat der eine die Garage runtergemacht, während das Auto erst halb rausgefahren war oder so. Das sind so Sachen, die können mir schlimmstenfalls theoretisch, wie gesagt, hier auch passieren. Wenn wir schon mal dabei sind, ich würde auch gerne was Aktuelleres haben. Also ich hätte gern was auf irgendeinem Funkprotokoll basierendes, was auch halbwegs gekryptet ist, also was nicht wirklich leicht zu hacken ist. Und was mir ganz wichtig wäre für das Nächste, was ich mir da an Hardware anschaffe, wäre auch ein Rückkanal. Also das ist schon nicht zu vernachlässigen.
Das Feedback.
Richtig, ja. Du willst ja, dass was passiert. Und wenn das nicht passiert, ist das schon echt manchmal wirklich ärgerlich. Gerade wenn es so um Security-Sachen geht, ne? Also einem Einbrecher vorgaukeln, dass jemand da ist, dass Bewegung im Haus ist, dass da eine Lampe angeht und da hinten 5 Minuten später einer aus und so weiter. Dann genau. Möchte man, dass das funktioniert, richtig.
Gut, aber eben aktuell hast du da nicht, eben du bist auf der Suche nach einer neuen Lösung.
Genau.
Aber hast noch keine gefunden, sehe ich das richtig?
Also ich habe noch nicht wirklich intensiv gesucht. Was ich sehr interessant finde, das sind diese Ninja-Blocks. Beziehungsweise, was demnächst wohl kommen wird, das habe ich irgendwann auf der Homepage gesehen, dieses Ninja Sphere, das ist wohl Ninja Blocks 2.0 oder 3.0. Das finde ich eine sehr spannende Sache, aber da kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das so das Richtige für mich ist, einfach weil ich da nicht tief genug drin stecke.
Müsste sich noch ein bisschen einarbeiten, die ganze
Zeit. Richtig, genau. Also es muss erstmal rauskommen. Ich glaube, das ist auch wieder so ein, wie heißen diese Projekte?
Kickstarter?
Ja, genau.
Also Crowdfunding?
Richtig, das ist auch wieder so ein Kickstarter-Projekt. Da muss man erstmal gucken. Ich glaube, es ist schon gebackt soweit, dass das Geld zusammen ist. Aber das dauert dann ja auch wieder ein bisschen, bis die Produktion da ist, bis die ersten Bugs gefixt sind und so weiter.
Kann auch ein Jahr plus sein.
Genau. Richtig, schnell genau. Mal.
Und natürlich darfst du auch weiterhin fleißig hier in Geek Talk reinhören. In diese Sonderfolgerserie werden wir noch einiges bringen und vielleicht wird das eine oder andere auch für dich interessant sein.
Ich gehe fest davon aus und das ist sehr, sehr schade, weil es wahrscheinlich sehr, sehr teuer werden wird.
Das dürfen wir anschauen. Das habe ich aktuell noch keine Informationen dazu.
Okay.
Aber wird definitiv spannend, auch natürlich für die Hörer auf den www.gadgetblaser.ch oder de-Blog gehen. Da haben wir immer wieder Hausautomationssysteme im Test, ganz viele verschiedene. Und natürlich auf www.projekt-hausbau.ch. Da werden wir das Ganze dann jeweils kurz zusammenfassen, was es so für Möglichkeiten gibt. Jeweils mit den Links eben auf den Gadgetblaser-Beitrag, wo das Ganze dann detailliert erklärt wird. So, als kleine Seiteninformation.
Ja, ich habe da heute schon drauf geschaut und werde mich da noch ein paar Tage mit beschäftigen. Da ist ja doch einiges an Informationen mittlerweile zusammengekommen.
Da hat es ein bisschen was. Ja, doch, kann man sich ein bisschen austoben. Und wie immer gilt, wer Rechtschreibfehler findet, bitte mitteilen.
Der darf sie behalten, ja.
Nee, mitteilen, dass ich mich verbessern kann.
Okay.
Zum einen den Texten, zum anderen auch was lernen kann. Das ist immer wichtig. Dann gibt es noch was von deiner Seite zum Thema Sicherheit?
Außer, dass es bei mir leider keine Sicherheit gibt und ich gerne eine hätte, eigentlich nicht, nein.
Generell gibt es noch was, was du heute nicht mit drin hattest, wo du unbedingt vielleicht noch, was du unbedingt vielleicht noch angesprochen hättest?
Ich glaube, da fällt mir aktuell auch nichts ein. Das wird wahrscheinlich passieren, sobald wir diese Aufnahme beendet haben.
Das ist meistens so, genau.
Das ist meistens so, ne? Also wie gesagt, wenn mir da noch was einfällt, werde ich es dir gerne zukommen lassen, entweder übers Blog oder ich schreibe dir eine Mail oder so.
Gerne.
Ja.
Und sonst eben, wenn da irgendwelche Anfragen kommen, werde ich dich jeweils darauf hinweisen oder besser gesagt, wenn es größere Anfragen zu einem Themagebiet gibt, würde ich dich gerne sonst nochmals aufbieten.
Ich würde mich freuen, sehr gerne.
Doch, weil das eine oder andere Thema würde mich persönlich schon interessieren. Von dem her komme ich vielleicht ziemlich schnell mal auf dich zurück.
Ja, perfekt.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen.
Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank dafür.
Gerne. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen auftauchen zu Themen oder Produkten, die du vorgeschlagen hast, wie immer auf www.geektalk.ch, ganz wichtig.ch gehen und da in die Kommentare schreiben. Da geben wir gerne Feedback, soweit wir können und es möglich ist. Und ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank an deiner Stelle und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich bei dir und natürlich bei den Zuhörern.
Wie immer, liebe Hörer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen zu den ganzen Themen sind, geht auf www.geektalk.ch. Ganz winkig. Die Hairstyle.
Ich bin, jetzt hätte ich fast gesagt, Unity Media Kunde und mein Internet ist weg. Ich,
genau, und man kann es, ja, cut. Weiter.
Und wenn's cut vielleicht, sorry.
Kein Problem.
Ich mach dann mal weiter. Und
gut, ja. Dann würde ich Sachen. Genau.
Oha.
Wenn das recht ist.
Oha, ja. Sorry, cut, ich weiß gerade nicht, wo es ist.
Genau, kein Problem. Eben, wir sind jetzt in der Besprechungsphase.
Hört mehr Geek Talk.